Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Constanze Buchheim, Gründerin und Managing Partner von iPotentials, führende Executive Search Boutique für Unternehmen in starken Transformationsphasen. Herzlich willkommen, Constanze.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Constanze, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf. Du hast spannende Stationen in deinem Berufsweg. Was war denn für dich der Moment, als du gemerkt hast, dass du dein eigenes Unternehmen gründen möchtest und ins Executive Search gehen möchtest?
Es liegt schon eine ganze Weile zurück. Im Grunde genommen in meinem ersten Job, wo ich ganz eng mit einem Gründer in einem Startup zusammengearbeitet habe und da unter anderem den Personalbereich aufgebaut habe. Ich hätte ganz gerne mindestens das Recruiting oder vor allem die Besetzung von Führungspositionen nach außen gegeben, weil wir einfach an 40 Baustellen gleichzeitig gearbeitet haben. Und das war im Jahr 2006, 2007 einfach nicht möglich, da gute externe Unterstützung zu bekommen, weil es kaum ein Executive Search Unternehmen gab, das die Digitalfunktionen verstanden hat und zusätzlich auch die Unternehmensphase, in der wir uns bewegt haben. Also schnell wachsendes, skalierendes Digitalunternehmen, das hat kaum jemand verstanden. Und dadurch, dass ich so am Nukleus des entstehenden Startup-Ökosystems gewesen bin und gemerkt habe, die haben alle das gleiche Problem, habe ich gesagt, okay, Window of Opportunity, das mache ich jetzt einfach selbst.
Super, also du hast in einer Nische gearbeitet, also damals eine Nische, und hast dann gemerkt, hey, hier fehlt wahnsinnig viel Know-how, hier fehlt Wissen um die Person, die es braucht. Da kann man was machen. Also sehr, sehr spannend, diese Nische dann zu besetzen. Und das natürlich auch zu einer Zeit, als das noch gar nicht so klar war. Was wird aus dieser Digitalwirtschaft?
Jein. Also ja, es war eine unglaublich spannende Zeit. Es war, die damalige Startup-Szene war sehr, sehr, sehr klein, ja. Und gleichzeitig war schon damals sichtbar, dass eine unglaubliche Dynamik in dem Segment ist. Und dass das Thema Digitalisierung groß werden wird und dass das eben auch nicht bei Startups stehen bleibt, sondern wirklich diffundieren wird in Richtung mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, Großunternehmen. Das war klar. Ja, es war nur nicht klar, wann. Und deswegen war es für mich dann ein ein No-Brainer, einzusteigen und diese Lücke zu besetzen. Es hat tatsächlich auch deutlich länger gedauert, als wir dachten am Anfang, bis die Digitalisierung in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Aber ja, also dadurch, dass wir an diesem Nukleus gewesen sind, hatte ich da einen ganz guten Einblick.
Ja, du machst Executive Search, das heißt, du kennst sehr viele Leute, die in der Digitalisierung arbeiten, die auf C-Level arbeiten. Was ist so für dich, ich sag mal, der wichtigste Zugang zu diesen Menschen? Ist das über persönliches Netzwerken? Ist das über Research? Ist das über Keynotes, die du gibst? Also wie lernst du diese Leute kennen oder verfolgst die ja auch? So, ne? Man muss ja auch so ein bisschen den Werdegang im Blick haben.
Jein, also ich natürlich nicht alleine und nicht persönlich. Ja, das heißt, mir war das immer wichtig, dass ich ein Unternehmen gründe, ein Unternehmen führe und nicht selbstständig bin. Ja, das heißt, ich hatte nie vor, mein bestes Pferd im Stall zu sein, sondern ich habe immer versucht, eine Organisation zu schaffen, in der wir ein nicht skalierbares Modell dennoch möglichst breit in einer hohen Qualität anbieten können. Deswegen hängt natürlich der Erfolg von iPotentials auch nicht allein von mir ab. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist auch gar nicht möglich, da eben bei der Breite der Unternehmen, die wir betreuen, dann wirklich an jedem Kopf in dem Sinne auch dran zu bleiben. Ja, das, was ganz wichtig ist, dass wir immer mandatsbezogen arbeiten. Das heißt, wenn wir einen Auftrag von einem Unternehmen erhalten, da das C-Level oder den Aufsichtsrat zu besetzen, dann fängt dieser Auftrag immer mit einer unglaublich detaillierten Profilbeschreibung oder Profildefinition zusammen. Und anhand dieser Profildefinition können wir dann sehr, sehr, sehr genau sagen, welche Unternehmen muss diese Person gesehen haben, also welche Geschäftsmodelle, in welchen Phasen, welche Kultur muss dort vorherrschen, also welche Werte werden da gelebt. Und insofern ist das immer so spezifisch, das Profil, dass wir dann wirklich profilbezogen letztendlich losgehen. Ja, und da haben wir mehrere Möglichkeiten dann, die wir auch parallel fahren. Ja, das heißt, wenn du einmal diese Klarheit hast, in welchen Zielfirmen du dich bewegen kannst, dann können wir einerseits in den Research gehen. Wir haben auch auf jedem Projekt einen Researcher die ganze Zeit drauf, der diesen Strukturident macht und sicherstellt, dass der ganze Markt, der relevant ist, strukturiert durchsucht und angesprochen wird. Ja. Und also das machen wir mittlerweile auch KI-gestützt, ja, was wirklich, wirklich, wirklich eine grandiose Entwicklung ist. Also das war so eine Manufakturarbeit bisher, ja. Und jetzt dank KI-Unterstützung werden wir da noch schneller, noch besser. Ja, also es ist super. Dennoch haben wir einen Analyst auf jedem Projekt drauf. Und der Partner bzw. die Partnerin auf dem Projekt hat letztendlich die ganze People Contact Role, ja, in dem Sinne. Das heißt, ist zusätzlich dafür verantwortlich zu sagen, wen haben wir im Netzwerk? Welche Multiplikatoren kennen wir? Wen sprechen wir an und fragen nach Empfehlungen? Und insofern ist das dann eben auch ein paralleler Suchprozess, in dem wir sowohl Strukturident als auch Multiplikatorenansprache gleichzeitig fahren und dadurch eben wirklich sicherstellen, dass wir den ganzen Markt gescreent haben. Ja. Keynotes und Vorträge, das dient eher der Markenbildung, ja, und führt letztendlich auch dazu, dass sich Menschen bei uns initiativ melden und sagen, hey, ich bin auf der Suche oder ich stehe zur Verfügung, könnt ihr mir helfen? Da ist es allerdings bei einem Executive Search Unternehmen so, dadurch, dass man eben wirklich nur mandatsbezogen arbeitet, dass das selten der Zufall hergibt, dass das wirklich gerade passt. Deswegen ist es dann in der Regel so, dass wir ein Gespräch führen Und wenn das gerade nicht passt, hinterlegen wir mit Zustimmung eben die Daten und können dann später, sollte das passen, in einem Mandat Kontakte zugehen. Ja. Wir haben eben jetzt mittlerweile, um das noch abzuschließen, wir haben mittlerweile 5 PartnerInnen. Und das sind natürlich eben diejenigen, die dann ihre eigenen Netzwerke pflegen und ein bisschen stärker dranbleiben können an jedem Einzelnen, sowohl auf Seite der Klienten als auch auf der KandidatInnenseite.
Du hast iPotential 2009 gegründet. Jetzt nach so vielen Jahren sagst du, ihr habt PartnerInnen. Also deine Rolle als Gründerin, als Firmeninhaberin hat sich sehr verändert. Du hast auch gesagt, du wolltest nie dein bestes Pferd im Stall sein und ein Unternehmen gründen. Wie hat sich das so diese Rolle verändert? Ist das ziemlich schnell gekommen, dass du geteilt hast, Teile abgegeben hast und das auch sehr emotionslos? Also für viele ist ja so, dass ihr Business das Baby und ne und das irgendwie zu strukturieren in Anteile und so fällt vielen schwer. Aber das lief bei dir irgendwie anders ab.
Ja, also ich glaube, der Desidentifikationsprozess von so einem Unternehmen ist tatsächlich sehr vergleichbar, wie ich finde, mit dem Großwerden eines Kindes. Da kann ich ja nochmal was dazu sagen. Das Abgeben von Anteilen, damit hatte ich tatsächlich nie ein Problem, weil mir geht es ja darum, etwas zu gestalten, etwas zu bauen, das eine Relevanz hat, das etwas verändert, ja, das etwas positiv verändert. Und da gibt es ja eben auch diesen Spruch, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Ja, und das lebe ich wirklich im Inneren. Und wenn wir gemeinsam etwas Größeres und Besseres schaffen können, dann gerne gemeinsam. Ja. Also, wie hat sich die Rolle verändert? Ja, es ist wirklich so, dass für mich ist es wirklich vergleichbar mit Kinderärztin. Ich habe auch 3 Kinder, ja. Und auch da ist es so, in den ersten Jahren bist du sehr, sehr, sehr identifiziert mit dem Baby, ja. Und das Baby mit dir. Und es besteht auch eine unglaublich hohe Abhängigkeit, ja. Und diese Abhängigkeit, die nimmt sukzessive ab, weil natürlich das Konstrukt, die Organisation eine gewisse Selbstständigkeit und eine Eigendynamik erlebt und durchlebt. Und dann ist eben auch die Aufgabe, ganz genau zu wissen, in welchem Maße lasse ich los, ja? Wo halte ich noch fest? Wo gestalte ich? Wo lasse ich los? Und was ist eben entsprechend auch meine Aufgabe als Unternehmerin in dem Konstrukt? Und irgendwann war eben klar, also ich meine, das Unternehmen wird jetzt 17 Jahre dieses Jahr, ja? Das ist wirklich sehr ähnlich. Ich habe meinen Sohn zeitgleich bekommen. Also im April 2009 ist mein Sohn geboren und im Mai habe ich gegründet. Und es ist wirklich vergleichbar, ja. Also in dem Moment, wo das Kind in die Pubertät geht, in die Loslösung geht, war das auch bei iPotential so. Und dann ist einfach klar, okay, wie kann ich jetzt meine Zeit investieren, um die nächste Ebene an Personen zu befähigen, eben das zu tun, was wir in der Vergangenheit getan haben. Deswegen habe ich da viel, viel, viel Zeit drauf investiert. Und ja, mache das auch die ganze Zeit mit meiner Partnerin, also Managing Partnerin und auch Mitgesellschafterin Martina van Heddinger. Und das ist auch nochmal so ein Thema, wie hat sich die Rolle verändert. Ich habe damals 2009 gemeinsam mit Team Europe gegründet, also einem Company Builder. Und das war auch unglaublich sinnvoll zu dem Zeitpunkt, weil sie eine große Reputation hatten, exzellentes Netzwerk hatten, wir alle noch jung und unerfahren waren und es dann von großer Bedeutung war, diese Expertise, aber auch diesen Netzwerkeffekt, die Empfehlungen zu haben. Irgendwann war das nicht mehr so hilfreich und so sinnvoll, einen Inkubator im Konstrukt zu haben. Das war 2012, habe ich das dann schon gemerkt. Also nach 2-3 Jahren habe ich gemerkt, da geht uns eigentlich die Unabhängigkeit verloren. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich gibt's das Modell auch nicht her. Ja, das ist in dem Sinne ein Cashflow-Modell, das von der Tätigkeit seiner PartnerInnen lebt. Und dann habe ich damals schon gesagt, okay, wenn wir iPotentials groß machen wollen, dann brauchen wir eine andere Anteilslogik. Ja, also nicht 50% bei einem Mitgründer, der in dem Sinne nicht operativ aktiv ist, sondern dann müssen eigentlich die Anteile auf aktive PartnerInnen verteilt werden. Und das war dann, also zu dem Zeitpunkt habe ich mit der Martina ein Buch geschrieben und wir haben gemerkt, dass wir einfach total ähnlich ticken und ab dem Moment haben wir gesagt, okay, wir bauen ab sofort iPotentials gemeinsam, gehen wirklich im Push in den Executive Search. Also vorher waren wir noch ein bisschen breiter aufgestellt und dann habe ich eben alle Anteile von Team Europe zurückgekauft und habe ein Drittel an Martina verkauft, sodass Martina seit 2013, 2014 Miteigentümerin war. Und zusammen haben wir im Grunde genommen auch das iPotentials gebaut, so wie es jetzt heute ist. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, von diesen Anteilen geben wir jetzt weitere Anteile an PartnerInnen ab, weil das nun mal im People-Business ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ja. Und da geht's auch darum, dass man sich miteinander langfristig bindet, auch ein bisschen von der Langfristigkeit profitiert. Und deswegen macht es einfach Sinn, in diesem Konstrukt mit Anteilsvergabe zu arbeiten.
Ja, interessant. Was hat deiner Meinung nach iPotentials so schnell bekannt oder an die Spitze gebracht? War das, dass ihr mit diesem bekannten Inkubator, also Team Europe, zusammengearbeitet habt? Also was, oder hinterher, dass ihr euch gelöst habt? Was hat so, ich sag mal, den Turbo gezündet, deiner Meinung nach?
Also ich würde mal sagen, ein Turbo gab's nicht. Ja. Steady, constant action. Und das ist ja das, was immer gesagt wird über Unternehmensgründung, Unternehmensführung. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Ja. Und du kannst halt in diesem Marathon, kannst du bestimmte Strategien verfolgen, ja, wie du läufst und wie du eben wirklich erfolgreich bist. Und unsere Strategie muss immer sein, dass wir, und insofern ist das der Turbo, nach dem du fragst, wir sind im Dienstleistungssegment, wir sind in der Besetzung von Spitzenpositionen, das ist absolutes Vertrauensbusiness. Ja, das ist das, worüber man sich einfach sehr bewusst sein muss. Es geht immer, immer, immer um Vertrauen. Und deswegen war immer die Frage, wie müssen wir uns verhalten, wie müssen wir uns positionieren, wie müssen wir uns aufstellen, damit wir maximal vertrauenswürdig sind, ja, damit jemand, der uns noch nicht kennt, tatsächlich einschätzen kann und für diejenigen, mit denen wir arbeiten, ja, wie wahren wir das Vertrauen? Und deswegen waren die Komponenten, die du ansprichst, alle wichtig, ja, weil mit Team Europe damals als Inkubator oder beziehungsweise als bekanntes Unternehmen im Hintergrund zu arbeiten, war eine vertrauensgebende Komponente, ja. Irgendwann hat das nicht mehr funktioniert, weil der Markt sich weiterentwickelt hat und weil die Unabhängigkeit zu groß war. Also muss man realisieren, okay, das, was vorher geholfen hat, schafft jetzt kein Vertrauen mehr, ja. Was ich gleichzeitig oder worauf wir uns immer konzentriert haben, ist, dass wir, und das machen wenige Personalberatungen, ja. Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass wir eine sehr starke Marke bauen, ja. Das heißt, einen sehr klaren Markenauftritt, eine sehr klare Positionierung und immer eine Positionierung über Inhalte und Expertenwissen und Thought Leadership anstelle einer Positionierung über Sales.
Ja. Ja.
Das heißt, wir sind nicht wie die meisten anderen Personalberatungen Sales getrieben. Wir sind deutlich stärker Brand getrieben. Ja. Und bis zu Corona, das waren ja immerhin auch, wie viel waren das, 12, 13 Jahre, ja, haben wir keine Sekunde aktives Business Development gemacht. Wir hatten wirklich 100% Incoming Leads. Ja. Erst als dann der Markt gekippt ist, ist das ein bisschen schwieriger geworden und wir haben da ein bisschen stärker im Business Development professionalisiert. Aber vorher haben wir ganz stark über diese Markenpositionierung, Thought Leadership, Expertentum gearbeitet. Deswegen bin ich auch so stark, aber also nicht nur deswegen, ich liebe es auch, ja, deswegen bin ich auch so stark draußen, halte Keynotes, teile mein Wissen, gehe auf Panels und so weiter und so fort, weil uns das immer geholfen hat und das gleichzeitig dem Ökosystem gut tut, ja. Und wir haben dann eben auch ganz stark darauf geachtet, dass wir in Listings stehen, ja, also dass wir eben uns so exzellent verhalten, also wirklich auch in der Qualität, dass wir sehr früh in den führenden Personalberatungen gelistet sind. Das haben wir auch geschafft, aber das haben wir eben auch nur dadurch geschafft, weil wir wirklich auch im Innen uns auf Qualität konzentriert haben. Das heißt, wir haben von Anfang an die gesamte Organisation gnadenlos auf Expertise und auf hochqualitatives Arbeiten getrimmt, ja. Und das war auch durchaus schwer, ja. Das war nicht so, dass das trivial ist, aber genau dieses relentlessly focusing on quality, ja. Und also das hat uns immer, immer, immer ausgemacht. Das hat uns kulturell und inhaltlich auch ausgemacht. Und dann trägt das natürlich auch die Marke, ja. Ja. Und so haben wir das sehr schnell und sehr gut geschafft, wirklich durch die gnadenlose Qualitätsorientierung und eine gute Vermarktung sehr früh, sehr gut Vertrauen aufzubauen und eben immer zu sagen, okay, was braucht Vertrauen gerade? Ja, unsere Zielgruppen verändern sich ja auch. Also früher haben wir ganz stark mit Scale-Ups gearbeitet, ne? Also den bekannten, schnell wachsenden Produkten hier in Deutschland. Mittlerweile arbeiten wir ganz, ganz, ganz intensiv, also fast 80% mit Familienunternehmen beziehungsweise inhabergeführten Mittelstand. Und da schafft was ganz anderes Vertrauen, ja. Da muss man reingehen und Lösungen wirklich dann noch anpassen.
Ja, genau. Und seine Zielgruppe genau kennen und dann auch immer nachschärfen, ne? So diese Brandbildung oder Markenbildung, die ja auch unglaublich Vertrauen aufbaut. Ist das etwas, was dir Spaß macht und auch was, ich sag mal, unter deiner Federführung passiert? Oder habt ihr da noch Leute, die euch beraten oder vielleicht auch in-house? Oder ist das etwas, was du sagst, nee, mir macht das wahnsinnig Spaß, ich habe einfach dieses Gespür für Texte, für Auftritt, ne, für Inhalte?
Also mir macht das wahnsinnig Spaß.
Ja, ja.
Und das ist auch mein Thema und ich war für das Thema auch bei iPotentials immer im Lead, ja.
Ja.
Und mir hat das auch sehr, sehr, sehr geholfen beim Aufbau der Organisation. Ich habe das auch schon im Studium gehabt. Ja, ich habe im Studium Dienstleistungsmarketing fokussiert und habe meine Diplomarbeit, damals hat man noch Diplomarbeit geschrieben, ne? Habe ich über Word-of-Mouth-Mechanismen, also Mund-zu-Mund-Propaganda und den Zusammenhang mit sozialen Netzwerken geschrieben. Ja, das sind so meine Leidenschaftsthemen. Ja, Netzwerke und Beziehungen. Ja, und wie man in diesen Beziehungen eben wirklich auch Informationen positioniert, die dann aber eben auch valide sind. Ja, also ich halte nichts davon, irgendwelche Informationen zu streuen, die nicht stimmen. Ja, deswegen. Das war schon immer mein Leidenschaftsthema und klar, irgendwann haben wir uns da Support geholt. Ja, also wir haben schon immer als Organisation, da haben auch ganz viele mit Unverständnis drauf geschaut, wenn es eine relativ kleine Organisation sind. Deswegen sagen wir euch ganz bewusst, wir sind eine Boutique, ja, so haben knapp 20 Mitarbeitende. Und wir haben immer jemanden gehabt, der uns in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Also auch jetzt haben wir eine Person, die letztendlich eben auch mit dabei hilft, Texte und Content zu produzieren beziehungsweise eben auch Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, weil es wirklich, wirklich, wirklich viel ist. Und ich liebe es aber auch. Also ich liebe es wirklich.
Ja, man muss wirklich davon überzeugt. Ich meine, es hat eine unglaubliche Hebelkraft und das muss man wissen. Also man muss davon überzeugt sein. Es gibt ja sehr viele CEOs, die so traditionellerweise das nicht so gesehen haben, ne? Diese Hebelkraft von Öffentlichkeitsarbeit. Und aber ja, das ist toll, dass ihr das macht.
Ja, und das ist ja auch gewissermaßen ein Trend, ne? Also in Zeiten, in denen alles fake sein kann, alles gefaked sein kann, geht es um Vertrauen und Vertrauen fließt in Beziehungen, ja? Und diese Beziehungen lassen sich nur persönlich aufbauen, ja? Das heißt, es ist wirklich eine gewisse Kunst, eine persönliche Marke als Köpfe der Organisation zu haben, also Martina von Hettinger als Mitgeschäftsführerin und Mitgesellschafterin hat genauso eben auch diesen Markenauftritt, ja. Und da geht es eben genau darum, diesen sehr schmalen Grat zu finden zwischen ich bin ein Gesicht, ein wichtiges Gesicht der Organisation und ich habe also das, was ich kommuniziere, ist glaubwürdig für mich und die Organisation. Und gleichzeitig bin ich nicht die Organisation. Ja, wir sind eine Unternehmung und diese Unternehmung bin nicht ich. Ja, das braucht ganz viel Selbstreflexion auch. Ja. Und auch ganz viel bewusste Markengestaltung, um diesen schmalen Grat sehr, sehr, sehr gut zu gehen. Ja.
Gerade bei einer Boutique-Agentur, Firma, wo nicht so viele Mitarbeiter sind, ne, da wird oft die Firma an der Gründerin oder an der Hauptgeschäftsführerin aufgehängt. Ne? Ist häufig so, ne? Ja, was unterscheidet euch denn bei iPotentials in der Boutique Executive Platzierung Suche Search von klassischen großen Personalberatungen? Was habt ihr da so für euch herausgefunden in eurer Arbeitsweise? Sie sagt, nee, da sind wir irgendwie anders oder vielleicht auch nicht. Also ich frage jetzt einfach mal.
Ja, also per se ist ein Executive Search Prozess natürlich in den großen Beratungen überall gleich. Ja? Das heißt, es geht darum, eine sehr saubere Profildefinition zu machen, eine Suchstrategie zu entwerfen, anzusprechen in eine saubere Prüfung der Profile letztendlich eben aufzugehen und dann den Besetzungsprozess beim Kunden mit zu begleiten. Ja, per se ist dieser Prozess vergleichbar. Es ist aber so, dass wir arbeiten mit ganz bestimmten Modellen, mit denen wir sehr, sehr, sehr klar, sehr sauber in eine Profildefinition gehen und wir da auch nicht locker lassen, bevor wir alle Informationen haben. Da merken wir schon, da werfen viele Unternehmen einen Personalberater, ja, ich brauche einen CEO, du weißt schon, das und das und das und das und so und so und so, ja. Und werfen das nur schnell rüber, wo wir sagen, nein, wir brauchen wirklich ganz genaue Angaben dazu. Wo steht ihr heute? Wo wollt ihr in 5 Jahren stehen? Ja, wo sind die Lücken? Und machen da wirklich ein super, super, super sauberes Profil. Und dann auch mit dem Kunden eine Kalibrierung. Das heißt, wir werfen ein Profil, eine Suchstrategie und spiegeln das auch nochmal dem Kunden, gehen in eine ganz hohe Transparenz darüber, was unsere Überlegungen, Annahmen, Vorgehensweisen, Priorisierungen sind, sodass der Kunde sagen kann, ja oder nein. Also sehr interaktiv letztendlich, sodass dass der Kunde eine große Mitgestaltungsmöglichkeit hat, wenn er die eben haben möchte. Wir haben dann, das habe ich schon gesagt, wir sind wirklich in puncto, also Identifikation und Ansprache und Prozess sind wir hoch digitalisiert. Ja, wir sind da wirklich deutlich schneller und besser aufgestellt als die meisten anderen Personalberatungen. Das ist auch deshalb möglich, weil wir als Geschäftsführerinnen eben nicht im operativen Geschäft tief involviert sind, sondern weil wir uns wirklich permanent darum kümmern, dass die Organisation, obwohl wir nur 20 Köpfe sind, sich permanent weiterentwickelt, wir da in AI investieren, Tools investieren, in Prozesse, Strukturen investieren, sodass wir da sehr schnell, sehr gut vorschlagsfähig sind, ja. Und wir arbeiten eben auch mit einem bestimmten Auswahlmodell, ja. Das heißt, bei uns geht es immer darum, dass wir sogenannte Transformational Leaders finden, ja. Und Transformational Leaders sind aus unserer Definition diejenigen, die wertvolle, also Wertführung gestalten können, soll heißen, die Köpfe, die eine Organisation so führen können, dass sie Wert schafft für die Mitarbeitenden, für die Kundinnen, aber auch, und das ist ganz wichtig, gesellschaftlichen Wert.
Ja.
Ja. Das heißt, dass wir auf eine gewisse Multiperspektivität und auch eine Verantwortungsreife bei unseren Kandidaten und Kandidatinnen achten und insofern nicht einfach nur nach einem Manager-Typ suchen, der in der Lage ist, eine Organisation einfach stoisch in die nächste Phase zu führen, sondern dass wir eben wirklich Transformational Leaders finden, die in der Lage sind, eine Organisation wirklich auch in die nächste Unternehmensphase und auch in die nächste Trendwende in dem Sinne wirklich zu führen, neben der reinen Steuerung der Organisation. Ja.
Also Leadership on top of Management, ne?
Genau. Und da haben wir Modelle entwickelt. Ja, also da haben wir eben auch wirklich einen kompletten Deep Market Research auch zu allen Diagnostikmodellen gemacht, die verwendet wurden. Haben auch gemerkt, dass die komplette Diagnostik eben noch gar nicht in der Moderne angekommen ist. Ja, und haben da bestehende Diagnostikmodelle auch mit unserem Wissen auch über Unternehmensphasen erweitert und können insofern wirklich ganz genau sagen, in welcher Phase braucht es eben nicht nur welche Erfahrung, sondern auch welche Haltung, um eine Organisation nicht nur strukturell, sondern kulturell und technologisch weiterentwickeln zu können. Und wie können wir eben wirklich die Vergangenheit mit der Zukunft kombinieren, ja? Da wollen einige Unternehmen auch von hier direkt nach hier.
Ja.
Da brauchst du auch ein bestimmtes Modellwissen über Organisationen, um zu wissen, ihr müsst diese Zwischenstufe nehmen, sonst kommt jetzt nach hier.
Genau.
Und da ganz kurz noch, da eine Organisation zu begleiten, ja, und auch beraten zu können, da sind wir ganz, ganz, ganz stark drin. Und wir haben auch versucht, dieses Beratungswissen separat anzubieten, haben irgendwann gemerkt, nein, das ist so wichtig heutzutage im Executive Search. Und deswegen haben wir diese Beratung, die bei anderen Personalberatungen immer eine Sonderleistung ist, die haben wir in unseren Searches integriert, ja. Und dadurch kriegt man halt wirklich ein perfektes Gesamtpaket.
Ja, toll. Hört sich ja sehr relevant für die heutige Zeit an. Siehst du das als Trend? Wird Kultur von deinen Klienten, also von den Menschen oder Organisationen, die dich beauftragen, wirklich auch so gefordert? Ja, also es muss auch die Kultur mitgenommen werden oder berücksichtigt werden oder geformt werden. Siehst du das als Trend? Oder ist das neu? Oder war das immer schon? Oder?
Naja, sagen wir so, sie fragen nicht nach Kultur. Ja. Ja, es wird nach bestimmten Verhaltenskomponenten gefragt, die von besonderer Bedeutung sind. Ja. Und das sind eben die Verhaltenskomponenten, die man in der Kultur abbildet und auch letztendlich, wo diese Veränderungskomponente ist. Zum Beispiel unternehmerisches Denken. Ja. Wir brauchen natürlich in der Welt, in der wir uns bewegen, mit einer unglaublichen Entwicklungsgeschwindigkeit und einer dazugehörigen Anpassungsnotwendigkeit, ja, brauchen wir Kulturen, die unternehmerischer agieren, ja, und das nicht nur auf der Führungsebene, sondern auf allen Ebenen. Das heißt, dass wir Verantwortung in der Organisation neu verteilen und neu strukturieren müssen, Und das ist den meisten Unternehmen klar, mindestens oder spätestens mit dem Moment, als durch Corona die Office-Kultur, sage ich jetzt mal, durcheinander gewürfelt wurde. Ja. Und das haben alle verstanden, dass wir in puncto Führung neue Mechanismen, neue Prinzipien brauchen, um auch in Zukunft zukunftsfähig zu sein. Und danach wird schon gefragt. Ja. Beziehungsweise ist es eben auch in Familien, gerade in Familienunternehmen so, dass man eine sehr stark ausgeprägte Werteebene hat. Ja, man hat gerade in Familienunternehmen da immer, fast immer das Thema Loyalität. Ja. Und Loyalität ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert, den man auch erhalten kann. Man kann aber eben auch Loyalität in dem Sinne modernisieren, ja, und sagen, was bedeutet denn Loyalität in einer Welt, in der wir uns permanent neu anpassen müssen, ja. Und das sind dann eben genau solche Sachen, zu sagen, ich nehme diesen Wert, zum Beispiel Loyalität, ja. Ich sehe, dass er für euch eine sehr hohe Relevanz und Bedeutung hat. Und gleichzeitig verstehe ich, wo in diesem Wert die notwendige Transformation liegt, ja. Und das kommt immer, immer, immer häufiger, ja. Und da sehen wir auch große Veränderungen, ja. Und auch in puncto Führung ist es eben so, dass es mehr und mehr um das Thema Vertrauen geht, ja. Also, wem kann ich denn wirklich vertrauen? Das hängt in meiner Beobachtung damit zusammen, dass mittlerweile in entwickelten Gesellschaften, also wenn wir jetzt von deutschsprachigen Standorten sprechen, ja, sind wir in einer sehr entwickelten Gesellschaft und das höchste Gut, das begrenzte Gut, das wir haben, ist Lebenszeit. Und wir optimieren immer nur auf das, was begrenzt vorhanden ist, das ist Lebenszeit. Also fragen wir uns, wem vertraue ich denn das höchste und wichtigste Gut, das ich habe, an? Ja, meine Lebenszeit. Und wird diese Person verantwortungsvoll mit dieser Lebenszeit umgehen? Und ich nenne das immer Lifetime Investment Due Diligence. Ja, das ist das, was Menschen heutzutage tun, wenn sie prüfen, ob sie in eine Organisation gehen, beziehungsweise in der Organisation bleiben. Und das spürt man schon sehr stark auch in den Bewegungsmustern. Ja, auch jetzt in kritischen Zeiten, und das haben Unternehmen verstanden. Ja.
Genau, ein attraktiver Arbeitgeber, sprich, zu werden. Was sind denn die größten Herausforderungen bei der Besetzung von den Mandaten, die ihr bekommt? Und hast du da auch eine Veränderung gesehen über die Jahre? Du sprichst ja auch sehr viel über Macht, Ego. Ne? Was ist da so deine Beobachtung?
Ja. Also die größte Herausforderung in so einem Besetzungsprozess auf der Ebene, auf der wir besetzen, ja, ist letztendlich nicht das Finden der Person, ja. Das ist meist das, wo alle glauben, dass die aktuelle Wertschöpfung letztendlich liegt, ja. Aber die Ansprache, die gute Gesprächsführung, das gute Beziehungsmanagement mit Kandidaten und Kandidatinnen, das ist etwas, was man sehr gut lernen und ausführen kann, ja. Das, was wirklich, wirklich schwierig ist und was immer schwieriger wird, ist das Stakeholder-Management auf dieser Ebene. Ja, das heißt, zum einen zu Beginn des Prozesses in der Profildefinition, das heißt schon sehr früh ganz genau rauszufinden, wer wird am Ende im Prozess involviert sein und wird Mitspracherecht haben. Denn wenn sie am Ende Mitspracherecht haben, dann muss ich sie mir ganz am Anfang eben auch anhören. Das vergessen die meisten. Ja, dann holt man sich ein Briefing ein, führt den gesamten Prozess, hat dann KandidatInnen, ja, und die Entscheidungsträger sagen dann, nee, das haben wir uns aber anders vorgestellt.
Ja, ja, ja.
Und insofern musst du ganz genau wirklich schon vorher reinfragen, ganz prozessual mit einer sehr hohen Projektmanagement-Kompetenz. Letztendlich sagen, mit wem müssen wir wie gesprochen haben und wie kommen wir zu einem Profil, bei dem, obwohl es nur theoretisch ist gerade, ja, alle Entscheidungsträger sagen, ja, das ist, was wir suchen. Ja. Und dann ist es auch so, dass ich über den Suchprozess natürlich auch, weil man auch ein bisschen besser den Markt noch versteht und so weiter und so fort, ein bisschen mehr Erkenntnisse durch die Gespräche hat, dass ich das Profil leicht anpassen kann. Ja. Und auch dieser Prozess muss kommunikativ und im Stakeholder-Management austariert werden. Deswegen haben wir da sehr viele Interaktionen, mit denen wir da im Abgleich bleiben. Ja. Der richtig schwierige Prozess ist dann, sich auf eine Person zu einigen, weil da kommt natürlich dann auch das persönliche wahrgenommene Risiko der Entscheider ins Spiel. Ja. Der Kandidat, die Kandidatin hat eine eigene Perspektive und wir haben natürlich auch eine Deutung, ja, davon, der besonders gut ist. Und das ist das, was wirklich schwierig ist in unserem Business. Wir haben in dem Sinne kein Produkt, das du von rechts nach links schiebst. Wir moderieren einen Prozess, in dem drei menschliche Seiten involviert sind. Und da braucht es so viel Feingefühl und gleichzeitig aber auch immer wieder ein Zurückbringen zu, was braucht die Organisation? Nicht, was brauchst du als Person, sondern was braucht die Organisation? Was bringt die Organisation weiter? Was waren die Ziele, die wir uns gesteckt haben? Und das zu moderieren, das wird immer schwieriger, ja, weil, also aufgrund der konjunkturellen Entwicklung vor allem, ja, die wahrgenommene Unsicherheit, das wahrgenommene Risiko immer weiter steigt, ja, und damit natürlich auch die Unsicherheit in den Entscheidungsprozessen. Das heißt, die Prozesse werden immer länger, nicht weil wir länger brauchen, um die Kandidaten zu finden, sondern weil die Entscheider immer stärker schwanken, ja, das aber im Zweifelsfall aufgrund von fehlender Selbstreflexion gar nicht reflektieren, ja. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir einen Spiegel vorhalten, ja, einen klaren Spiegel, also einer unserer Unternehmenswerte ist eben auch hundertprozentige Aufrichtigkeit, ja, ohne aber dabei zu verletzen oder zu massiv zu bewirken, weil die Entscheidung muss natürlich bei der Organisation bleiben, ja. Dennoch braucht es irgendwann eine Entscheidung. Und da merken wir, je herausfordernder das konjunkturelle Umfeld, umso stärker kommen die Egos hoch im Sinne der, wie soll ich sagen, Emotionalität, also dem sich lenken lassen von eigenen Emotionen versus dem Interesse der Organisation, ja. Und so definiere ich ja aber eben auch Reife. Das ist das, worüber ich spreche, wenn ich von Mature Leadership beziehungsweise eben auch einer reifen Machtverwendung spreche, eben dann nicht die Machtposition zu benutzen, um eine Entscheidung im eigenen Interesse, um die eigenen Emotionen zu befrieden, zu treffen, sondern wirklich immer zu sagen, okay, so geht's mir gerade, das fühle ich gerade, das und das braucht die Organisation, ja. Und das in Einklang zu bringen und zu sagen, okay, zuallererst muss mich als Kopf der Organisation das Interesse der Organisation leiten.
Mhm. Und siehst du da viele Persönlichkeiten, die das können, dass du sagst, ja, das ist weit verbreitet, oder siehst du da in enormen Handlungsbedarf oder enorme, ich sag mal, Luft nach oben zur Entwicklung?
Teils, teils. Also ich sehe es vor allem, und das beeindruckt mich so stark, und das ist auch der Grund, weshalb wir mittlerweile unseren Tätigkeitsschwerpunkt bei Familienunternehmen und mittelständischen Unternehmen, ich sehe dieses Verhalten tatsächlich vor allem bei größeren Mittelständlern und familiengeführten Unternehmen. Ja, da ist eben auch die Rolle noch, also die Rolle beinhaltet eine gewisse Gestaltungsmacht und Rollenverantwortung und keine Macht qua Hierarchie.
Ja, yeah.
Und Das sehen wir ein bisschen stärker in Großkonstrukten, ja, also wirklich komplexen, großen Organisationen, die das kulturell nicht geschafft haben, bei der Skalierung und damit Strukturbetonung eben die persönliche Verantwortungskomponente hochzuhalten, ja. Und da ist das wirklich schwierig, weil sehr häufig nur strukturell gedacht wird, nicht in diesen Verantwortungskonstrukt, wobei man das auch nicht verallgemeinern kann. Ja, und was mich wirklich desillusioniert hat, ist, dass das in den meisten Scale-Ups, ja, also gerade bei den gründergeführten Konstrukten, gar nicht der Fall gewesen ist. Ja, die sind auf der individuell persönlichen Ebene in einer total reifen Haltung, ja, und bewegen sich auf Augenhöhe, und in der Führungsrolle in ihren Konstrukten gehen sie aber eine sehr zentralistische, machtorientierte, wie soll ich sagen, dominante Führung, weil das zum einen in der frühen Phase notwendig ist, da ist das tatsächlich notwendig, ja, sie dann aber nicht gut genug lernen, weil einfach auch das Mentoring fehlt, in den neuen Phasen eben auch neue Führungsstile hinzuzunehmen, ja. Und insofern, da gibt's schon unterschiedliche Verteilungen. Man kann es nicht pauschalisieren. Es wird besser, ja. Aber es gibt leider noch viel zu viele Führungskräfte, die nach dem eigenen Ego laufen und nicht nach der Verantwortung. Und es hängt auch damit zusammen, wem wir gesellschaftlich Macht geben. Ja, das sieht man sehr gut im politischen Segment. Faszinierenderweise wird gerade denjenigen sehr viel Macht gegeben, die nicht besonders verantwortungsvoll mit ihr umgehen, weil man sich so eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, die man sich selbst nicht zuschreibt, dann leihen möchte. Das ist aber genau das, wo wir wegkommen müssen, aber dafür müssen wir ein bisschen von den Auswahlprinzipien
letztendlich. Genau. Ja, ganz genau. Das sage ich auch mal. Also wir müssen ganz genau gucken, wen lassen wir in diese Position. Ne? Wir müssen uns bewusst sein, wie gehen welche Leute mit Macht um? Ne? Und wie denken die auch Macht in Bezug auf Organisation, Gemeinwohl oder Privilegien, ne?
Also, genau. Ne? Und das ist nochmal ganz wichtig, weil du vorhin fragtest, was unterscheidet uns von anderen Personalberatungen? Ich finde, da haben wir als Personalberatung eine irre Verantwortung, ja? Und diese Verantwortung spüren wir auch. Die haben wir in unserem gesamten kulturellen Leitbild verankert und durchgezogen. Und die nehmen wir auch wirklich, 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 wirklich ernst, ja? Und wir würden im Zweifelsfall auf Umsatz verzichten, wenn wir sehen, dass, also um sicherzustellen, sagen wir es mal so, um sicherzustellen, dass die richtigen Köpfe in verantwortungsvollen Positionen sind. Und ich glaube, dass uns das von vielen, vor allem großen Personalberatungen unterscheidet, weil sie allein aufgrund der Größe dazu verdammt sind, in eine gewisse Umsatzorientierung und Umsatzpriorisierung zu gehen und dann auf der individuellen Ebene gar nicht diese Verantwortung spüren für die Gestaltung des Wirtschaftsstandorts, wie wir sie spüren. Und das ist eben auch die Vision, die wir haben. Ja, wir glauben wirklich daran, dass wenn wir unsere Arbeit gut machen, dass wir zur Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland beziehungsweise sogar Europa wirklich beitragen können.
Ja, definitiv. Also Machtpositionen haben eine enormen Impact und einen enormen Ripple-Effekt, dass man, da wird sehr viel bewegt über Machtpositionen.
Genau. Die einen Einfluss darauf haben, sollten ihre Verantwortung führen.
Punkt. Ja, ganz genau. Du hattest eben gesagt, dass ihr ganz zu Anfang hauptsächlich so Empfehlungen hattet, incoming, also dass die Mandate wie von selbst kamen. Wie ist das heute bei euch? Arbeitet ihr viel mit den gleichen Unternehmen, die sagen, wir sind total zufrieden mit euch, wir haben das Vertrauen in euch, sucht auch nochmal die weitere Stellen, ihr wisst jetzt, wie bei uns die Firma läuft? Habt ihr das, dass ihr, ich sag mal, wie so Bestandskunden habt, die euch immer wieder beauftragen? Oder sind das dann auch immer neue Firmen, neue Kunden, die kommen? Wie läuft das so bei euch?
Also wir haben 98% Wiederempfehlungsrate. Ja, das heißt, in unseren oder es ist so, dass wir in den Projekten, die wir haben, da ist es so, dass entweder das Unternehmen uns relativ schnell mit einer weiteren Position beauftragt, ja, oder uns eben im Netzwerk empfiehlt, ja. Jetzt ist es aber so, das muss man eben auch dazu wissen, dadurch, dass wir nur auf dem C-Level und der Aufsichtsratsebene arbeiten, hast du natürlich nicht unbegrenzt viele Positionen in einer Organisation, die permanent besetzt werden. Ja. Deswegen ist es so, dass wir haben sehr, 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 sehr viele Bestandskunden und die Beziehungspflege mit den Bestandskunden liegt in der Verantwortung der 5 PartnerInnen. Ja. Und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig, da auch nah dran zu bleiben, zu verstehen, wo steht die Organisation, was passiert da gerade. Und da auch eben manchmal eher mit einem Coaching oder einem Sparring präsent zu sein, wenn da auch gerade kein Besetzungsprozess ist, weil sich daraus eben auch diese Beziehungsqualität und diese langfristige Qualität ergibt. Und diese Haltung braucht es eben zu sagen, ich gehe nicht in die Umsatzmaximierung, ich gehe in die Beziehungsoptimierung und die Vertrauensbildung.
Ja.
Und insofern braucht es eben auch diese PartnerInnenstruktur, um diese langfristige Beziehung miteinander zu pflegen. Und da kommt ein Großteil unserer Projekte raus. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich Neukunden auch brauchen, insbesondere weil man so grundsätzlich sagen kann, zwischen solchen Beauftragungen bei einem Key-Account können 3 bis 5 Jahre liegen. Und deswegen muss man letztendlich auch weiter aufbauen, weil wir auch als Organisation weiter wachsen, sehr, sehr, sehr bewusst, sehr, sehr, sehr langsam. Aber deswegen brauchen auch wir natürlich neue Kunden, ja. Und da ist es eben wirklich so, dass wir ganz, ganz, ganz stark eben auch auf besagte Beziehungsqualität setzen. Ja, das heißt, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, die erreichen wir eben wirklich über tiefen, guten Experten-Content. Das ist das, was ich vorhin eben schon sagte. Also vor allem Martina von Hettinger und auch ich versuchen sehr aktiv raus in den Markt zu gehen, Content-Pieces, Panels, Vorträge wirklich draußen zu haben, um eine gewisse fundierte Sichtbarkeit wirklich zu haben. LinkedIn machen wir sehr viel, ja. Und dadurch haben wir eine große Markenwahrnehmung. Da denken auch viele, dass wir viel, viel, viel größer sind, weil die Marke sehr, sehr präsent ist. Und darüber und auch über ganz strukturiertes Beziehungsmanagement. Ja, also wir haben zum Beispiel eben auch 3 bis 5 Mal im Jahr, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich die Gelegenheiten ergeben, veranstalten wir selbst ganz, ganz, ganz exzellente, faszinierende Executive Dinner. Da sind dann so 20 Personen da und mit den Personen schaffen wir das an dem Abend wirklich in einen unglaublich inspirierenden, verbindenden Austausch zu kommen. Diese Personen verbinden sich dann auch untereinander und über diese Mechanismen, dass wir starken Experten-Content, also starke Expertenpositionierung, Beziehungsaufbau über eigene Veranstaltungsformate und dann eben diese starke Weiterempfehlungsrate, das ist so dann der Aspekt, worüber wir dann auch in der Neukundengewinnung sind. Aber das, ich meine, so ein Search ist wirklich, wirklich, wirklich ein teures Produkt, ja. da funktioniert auch kein anderes Modell. Es ist wirklich ein Vertrauensbusiness und da braucht es Weiterempfehlungen. Und wir merken, gerade in den Familienunternehmen, wirklich in den großen deutschen, alten, bekannten Familienunternehmen, die sind so verdrahtet untereinander, ja. Und in diesen Circle kommt man eben auch nur rein, wenn man das Vertrauen erarbeitet hat und mit diesem Vertrauen wirklich verantwortungsvoll umgeht. Und gerade wenn man da einmal in diesem Empfehlungscircle dann angekommen ist, was uns wirklich dank der großartigen Arbeit der Teams gelungen ist, ja, dann läuft da sehr, 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 sehr viel drüber. Und deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein damit, ja, also an keiner Stelle irgendwie schludrig zu werden. Ja, das heißt, im Innen wirklich in dieser hohen inneren Anspruchshaltung zu bleiben und zu sagen, das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, ist ein Gut, ja, das wir hegen und pflegen und womit wir ganz vorsichtig umgehen.
Ja, ja. Gibt es aus deiner Sicht Themen oder Aspekte, die nicht genügend angesprochen werden? Im Executive, also in deiner Welt.
Also mehrere Sachen, ja. Das, was mich wirklich fasziniert, wie wenig Wissen in Deutschland vorhanden ist, ist das Wissen über Unternehmensphasen, ja. Und wie relevant es ist, diese unterschiedlichen Unternehmensphasen wirklich zu verstehen, ja. Und da ist weder bei Unternehmen noch bei Führungskräften noch in Führungskräfteausbildungen noch bei anderen Personalberatungen ein Fokus drauf, ja. Und ich verstehe das überhaupt nicht, weil ein CEO in einem Scale-up ganz andere Kompetenzen braucht als ein CEO in einem etablierten Konstrukt, das ich neu erfinden muss, und ein CEO, der restrukturieren muss, sowieso nochmal was ganz anderes, ja. Und in diesen Phasen verändert sich eben auch Führung, also die Art, wie wir führen. Während wir in den frühen Phasen noch einen sehr beziehungsorientierten Führungsstil brauchen, müssen wir in der Skalierungsphase in einen tendenziell eher strukturorientierten Führungsstil gehen, um diese Skalierung eben zu schaffen. Ja, das ist spätestens der Moment, wo man umschalten muss in den, was braucht die Organisation? Und spätestens hier der Unternehmer, die Unternehmerin loslassen muss und sagen muss, nicht, es geht nicht um mich. Es geht darum, was die Organisation braucht und ob ich bereit bin, das noch zu liefern oder nicht zu liefern. Und daran entscheidet sich, ob ich drinnen bleibe oder nicht drinnen bleibe. Ja. Und das ist so wichtig, diese Phasen zu verstehen und zu verstehen, welche Führungsbrüche da auch stattfinden. Und dieses Wissen ist einfach nicht existent. Und ich frage mich, also wir arbeiten so intensiv, so stark mit diesem Wissen, ja, und auch mit Wissen über Haltungen, die mit ihr korrespondieren. Und ich finde, das macht wirklich einen Großteil der Fähigkeit aus, Transformationen gestalten zu können. Ja. Darüber reden wir viel zu wenig. Wir reden viel zu wenig in Deutschland auch darüber, dass Zuführung immer stärker das Thema Beziehungsmanagement gehört. Ja. Und Beziehungsmanagement bedeutet nicht nur, wie gestalte ich das Wir, sondern es braucht gleichermaßen die Frage, was ist ein gesundes Ich auf beiden Seiten, ja? Und wie gestalten wir mit einer klaren Wahrnehmung, wer das Ich ist, ja? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Wo sind meine Grenzen? Wie kommuniziere ich das, ja? Nur wenn beide Seiten das gut beherrschen, ja, ein sauberes Ich zu gestalten, können wir eine saubere Beziehung gestalten. Und je flexibler, je schneller wir uns bewegen, umso höher sind die Anforderungen an exzellente, schnelle Kommunikation. Ja. Wir können aber nur exzellent und schnell miteinander kommunizieren, Konflikte lösen und so weiter und so fort, wenn wir diese Aspekte sauber haben. Ja. Und dazu gehört, und das ist der dritte Aspekt und letzte, über den wir zu wenig sprechen, dazu gehört eben auch, den Mitarbeitenden als erwachsene Person zu betrachten, zu behandeln. In allen Führungskontexten, in allen Gesetzeskontexten, im politischen Kontext. Wir behandeln aber ganz häufig die Mitarbeitenden, als ob sie Kinder wären. Das sind sie aber nicht. Ja. Es sind erwachsene Menschen, die vielleicht noch ein bisschen Input brauchen dazu, wie dieses saubere Ich und saubere Beziehungsgestaltung funktioniert. Das kann man trainieren, ja. Aber es sind erwachsene Personen, die wir auf Augenhöhe und in aller Ehrlichkeit, Klarheit, Aufrichtigkeit uns bewegen sollten, ja. Und dazu gehört aber eben auch diejenigen, die das für sich nicht annehmen wollen auf Mitarbeitendenseite, auch da so ein bisschen hinzuziehen und zu sagen, du pass mal auf, du bist kein Kind, ja. Und da wird zu häufig viel zu stark die schützende Hand drüber gehalten, was aus so einer Fürsorgementalität kommt.
Weil das hält die Leute klein. Ja.
Genau, und die ist nicht in der Genau, die ist total gut gemeint, aber sie hält die Leute klein. Ja. Und deswegen sollten wir viel mehr darüber reden, was das mit dem Potenzial macht, ja, wenn wir uns alle als erwachsene Personen begegnen.
Mhm. Mhm. Ist das für dich eine Sache, die dich, ich sag mal, so befriedigt oder die dir wirklich so eine Zufriedenheit schenkt, dich weiter oder die Firma weiterentwickelt zu sehen, von Scale-Ups und Start-Ups zu Familienunternehmen? Oder sagst du dir, ich finde beide Sachen total toll und arbeite mit beiden Konstrukten gerne?
Also ich mag ja die Diversität und die Vielfalt des Lebens, sage ich mal. Ja. Und deswegen liebe ich es, in dieser Breite der Organisationen tätig zu sein, in denen wir sind, weil dann doch wieder in all diesen Organisationen uns Menschen begegnen, ja, mit natürlich, und das ist verständlich und das ist auch gut so, ja, mit Emotionen, die sie an einer Weiterentwicklung, an den nächsten Schritt gegebenenfalls hindern. Und da dann behilflich zu sein, den nächsten Schritt zu nehmen und das volle Potenzial der eigenen Persönlichkeit und der Organisation zu nehmen, das ist das, was mich ganz persönlich motiviert, ja, also wirklich in diese Potenzialausschöpfung des Individuums, der Organisation und der Gemeinschaft zu kommen und da einen Beitrag zu leisten. Das motiviert mich total und das ist immer dann gegeben, wenn mir auf der anderen Seite gegenüber jemand gegenüber sitzt, der das auch wirklich will, ja. Und jeder, der das will, mit dem liebe ich es, mit dem lieben wir zusammenzuarbeiten. Und jemand, der das aber nicht will, ja, dem spiegele ich das auch, sage ich auch, das ist auch total okay so, ja, du musst nicht. Aber dann müssen wir auch nicht miteinander zusammenarbeiten. That's okay, ja.
Also ist mehr eine Wertebasis als Strukturbasis.
Genau, genau. Und ja, auch diese Bereitschaft zur Weiterentwicklung, um das eigene Potenzial wirklich zu nutzen. Ja, das ist das, was mich total fasziniert. Da bin ich auch sehr fordernd. Ja, da bin ich auch, glaube ich, sehr anstrengend. Und ja, also weiß ich auch, ja, versuche ich zu dosieren. Und gleichzeitig ist es das, was viele sehr schätzen, weil sie ja eben auch wählen können, ob sie dann mitgehen oder nicht, ja. Aber erstmal gezogen zu werden, das nehmen erstmal viele auf jeden Fall an.
Ja. Ja. Vorletzte Frage. Deiner Meinung nach gibt es genügend Führungskräfte, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die auf diesem Level Leader Management plus Leadership plus Vision näher zu sein, Visionärin zu sein, mitgehen können, Oder sagst du dem, ja, wir haben da viele Talente, muss aber noch viel entwickelt werden? Wie ist deine Einschätzung? Oder sagst du dir, nee, wir haben einfach wahnsinnig tolle Leute, wir müssen einfach nur den Blick ein bisschen verändern und andere Kriterien anwenden, dann haben wir auch eine Riesenmasse an Top-Leuten, in die wir rein tappen können.
Also, es gibt unglaublich viele tolle Persönlichkeiten, die auch in Führungsrollen sind und die menschlich die absolut richtigen und notwendigen Voraussetzungen haben. Die meisten von ihnen, und das ist das, wo ich sage, da kommt das Bottleneck ins Spiel, haben aber Führung nur nach den alten Mustern kennengelernt. Ja, das heißt, im eher Management gelernt. Sie haben gelernt, allein über den Kopf die Ratio, Strukturen, Prozesse etc. pp. Zu führen. Ja, und haben noch nicht die notwendigen Impulse bekommen, ihrer Intuition zu trauen, als zweite wichtige Informationsquelle. Ja. Und sie nutzen deshalb diese Informationsquelle eben auch nicht, ja, und lassen dadurch diese Beziehungskomponente, von der ich vorhin gesprochen habe, dass die so wichtig ist, ja, lassen diese Beziehungskomponente dadurch raus, aber nur deshalb, weil sie nicht gelernt haben, wie diese Beziehungskomponente, wie diese intuitive Komponente mit in dieses Führungswissen einfließen kann, ja. Und gleichzeitig braucht es aber diese Ganzheitlichkeit, um den Führungsherausforderungen der Gegenwart und auch der Zukunft begegnen zu können. Und das müssen wirklich mehr Menschen lernen. Da haben wir zu wenige Menschen, die das können. Und die große Herausforderung ist, dass sich dieser Aspekt, also der eigenen Intuition zu trauen, achtsam zuzuhören, wenn ich etwas spüre, wahrnehme, fühle und so weiter und so fort, und das in Sprache zu bringen, ja, da gehört auch jede Menge Übung dazu, weil wir das strukturell verlernt haben, ja, in der Vergangenheit. Und dazu gehört auch Mut, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich etwas, was nur von mir ist, in die Welt bringe, gehe ich in eine gewisse Verletzlichkeit. Vulnerability, gibt es einen großartigen TED-Talk von Brené Brown dazu. Nicht ohne Grund, ja, das ist, was wir brauchen. Und diesen Mut sehe ich zu selten. Das ist aber, was wir brauchen, ja. Und viel zu viele drücken das noch weg und sagen, ach Quatsch, das brauchen wir alles nicht, ja. Und ich kann aber sagen, es lässt sich analytisch herleiten, warum die Komplexität und die Dynamik unseres Umfeldes genau diesen Aspekt stärker erfordert. Und die Schwierigkeit, da wollte ich gerade drauf hinaus, liegt darin, dass sich das nicht alleine oder durch Fremdeinwirkung trainieren lässt. Da muss jeder individuell ran. Das ist Selbstführung, das ist Selbstreflexion, das ist Auseinandersetzung mit mir selbst. Und da wird zu wenig Zeit rein investiert. Ja. Und da ist das Bottleneck meines Erachtens, wo wir aufbauen müssen, wo wir ausbauen müssen, damit wir mehr Menschen haben, die wirklich in die Reife kommen. Ja, also die wirklich dieses Konzept der Reifenführung verfolgen. Und reif heißt nicht alt, dem Kontext, sondern reif heißt
reflektiert
und bewusst. Ich bin mir dessen bewusst, was mich individuell leitet. Ich kann es wahrnehmen, ich kann es spüren, ich kann es artikulieren und kann dadurch in eine sehr bewusste Gestaltung meiner Entscheidungen, meines Umfeldes gehen. Ja, das bedeutet reif. Und erst wenn ich diese Reife erlangt habe, um mal diese Konzepte noch aneinander zu reihen, erst dann kann ich auch verantwortungsvoll mit Macht umgehen und Macht eine neue Konnotation geben und sagen, hey, wenn ich etwas verändern will, brauche ich natürlich Macht, ja. Und ich kann Macht in meiner Rolle benutzen. Ich muss sie nicht auf Beziehungsebene benutzen. Macht auf Beziehungsebene heißt, ich gehe in eine Überordnung. Also ich stelle mich besser als jemand anderes qua Struktur. Und das stimmt natürlich nicht, ja. Die gesellschaftliche Grundhaltung ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in dieser Haltung sollten wir Führung denken. Das heißt, wir können Macht in unserer Rolle annehmen, um zu gestalten, nicht um uns höher oder niedriger irgendwo zu stellen. Diese Dynamiken zu beherrschen, das ist die große Kunst der Zukunft.
Ja, das stimmt. Ja, genauso sehe ich das auch. Also da, das ist auch mein Steckenpferd und meine Arbeit mit C-Level. Letzte Frage, Constanze. Was lässt dich jeden Morgen aufstehen? Mit Freude in den Tag starten.
Das Leben selbst.
Ja.
Ich liebe das Leben.
Mhm.
Ich liebe das Leben und ich liebe die Intensität, mit der es wirkt. Ich liebe es, wie soll ich sagen, der Intensität mit dem, was ich kann, bin, tue, zu begegnen. Ich liebe die Begegnungen, die jeden Tag daraus entstehen. Und ich liebe es mittlerweile auch, daran zu verzweifeln, dass ich dem heute nicht begegnen konnte, weil auch darin eine Begegnung mit mir selbst liegt. Ja. Also ich meine, klar könnte ich jetzt, ich habe schon viel dazu gesagt, was mich motiviert, ja. Aber ganz offen gesprochen, was lässt mich morgens aufstehen? Der Spaß am Leben.
Toll, sehr schön. Ja, und wenn man das auch in alles tragen kann, ne? In die Beziehungen, die wir alle haben, in den Beruf, zu den Kunden, da springt der Funke dann ja auch über. Das merken die Leute dann, ne? Und das ist sehr schön. Toll. Constanze, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Tolle Themen die wir ansprechen konnten. Und ja, danke für deine Einblicke in diese Zukunftsthemen oder in diese grundlegenden Themen für Organisationen und Führung.
Ja, danke für deine tollen Fragen und fürs Zuhören.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.